Ja, mach mal dein sexy Intro, komm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar, dem bärtigsten Biblecast im Web. Simon, du bist in Berlin angekommen.
Ja, ich bin in Berlin angekommen. Ganz ausgezeichnet. Und ich habe auch richtig Farbe gekriegt. Denn in Berlin scheint ja immer die Sonne. Ja, für alle, die das nicht wissen. Das ist ja das Kalifornien Deutschlands. Und jetzt bin ich braun, richtig schön gegerbt in der Sonne und sehe aus wie ein 60-jähriger Mann, nur jünger. Das ist ein Bullshit, ey.
Okay. Ja, witzig, irgendwie ja. Bei euch sieht's ungefähr genauso aus wie vorher in Essen. Es steht ein bisschen mehr rum, aber der Schrank ist, glaube ich, an derselben Stelle gelandet.
Das mag tatsächlich daran liegen, dass ich dazu neige, meinen Schreibtisch immer so hinzustellen, dass rechts von mir ein Fenster ist. Entsprechend ist ja dann, also die Basis meiner Räume ist ja immer mein Computer. Also darauf baut sich meine Wohnung auf. Also.
Natürlich, man weiß ja, wo der Altar steht, ne? Ja, wo angebetet wird.
Richtig.
Und du sitzt dann auch in der Bahn, sitzt du auch immer rechts am Fenster mit deinem Laptop.
Korrekt, ja. Und wenn da eine alte Frau sitzt, dann muss sie weichen.
Sei denn, die hat den längeren Bart. Gut.
Ja, wir haben ja letztens gehört, dass Frauen längere Bärte haben können als ich. Insofern genau. Geht das schon.
Apropos, wer hat den längsten? Du hast ja letztens eine riesige Diskussion ausgelöst mit deinen Kommentaren zur Fruchtbarkeit, hätte ich fast gesagt.
Zur Fruchtbarkeitsriten der Menschheit sozusagen. Ja, Sex und Penisse.
Oh, er hat schon wieder Sex und Penisse gesagt.
Ja, so ist das. Ja, aber finde ich gut. Das war immer mein Wunsch, dass Leute kommen und eine andere Meinung haben als ich. Jetzt kann ich den ganzen Tag schreiben, obwohl ich das eigentlich im Studio machen sollte. Jetzt schreibe ich so. Aber das taugt mir. Das ist gut. Dann habe ich mal eine Frage an dich, Lukas.
Ja.
Der Kirchentag ist ja quasi gerade vorbei. Du warst ja vor Ort. Wie war es denn für dich?
Ja. Also ich muss mal sagen, was ich nachher erfahren habe, ist, dass die Kirchentage auf dem Weg alle gefloppt haben sollen. Ich habe es ja live erlebt. Am Samstag haben wir ein kleines Konzert gespielt in Magdeburg. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man, wenn man schon in einer Stadt ist, wo nicht so viele Christen leben, die Bühnen, also zwei Bühnen macht und die dann auch noch ans Elbufer stellt. Das ist zwar sehr schick, aber ich glaube, die Leute kommen da eher nicht so zufällig dran vorbei. Und so war es auch. Also da waren so, als wir ankamen, 10 Leute und so ein Hamburger Songverteller hat da seine Songs gespielt und nach jeder Zeile erklärt, was das denn heißt. Ne? So mal ganz nett. So. Und die Senioren haben geklatscht, hätte ich fast gesagt. Der Tontechniker sagte, oh, das sind jetzt aber schon viele hier, die 10 Leute. Mal gucken, wie viele noch da sind, wenn ihr spielt.
Oho.
Ja, genau. Also es war nicht so krass besucht und es kamen dann halt tatsächlich mal 2 Fahrradfahrer zufällig vorbei und die gingen dann auch wieder. Aber ein Familienvater hat die ganze Zeit durchgehalten. Selbst als seine Familie ging und sein Sohn ihn angemault hat, dass er endlich Pizza bestellen will, hat er gesagt, er will sich das noch zu ändern.
Ausgezeichnet.
Genau. Also das war so meine Erfahrung von der Mitwirkung. Was die Programmpunkte beim Kirchentag angeht, was ich sehr cool fand, war eine Bibelarbeit mit Nadja Bolz-Weber, die wird ja gerade ziemlich viel gefragt in Deutschland mit Interviews und die fand ich spannend mit ihrem Ansatz. Ihre Kirche heißt der Church for All Sinners and Saints und ich würde sagen, mit dem, was du letzte Woche an Diskussionen angestoßen hast über diese Sexproblematik, bist du bei einem ihrer Themen nah dran an dem Thema, wie gehen wir eigentlich als Lutherische mit Leuten um, die scheitern an den Anforderungen und sozusagen am Gesetz. Und das ist sehr spannend, wie sie das macht. Sie hat viele Drogenabhängige, sie ist selber trockene Alkoholikerin, hat Leute in der Gemeinde, viele Leute aus der Lesbisch-Schwulen-Szene, die nirgendwo anders aufgenommen worden sind und macht viel auf Beteiligung. Also die machen richtig klassische Liturgie, aber es soll nicht perfekt sein, es muss nicht perfekt sein. Die haben für jedes liturgische Stück, für jeden Teil des Gottesdienstes ein kleines Heftchen da liegen und dann kann man einfach hingehen, dass jeder beim Gottesdienst mitmachen kann.
Mensch Nadja, du bist ja richtig revolutionär. Also, wenn du das hörst und Deutsch kannst, dann gratuliere. Ich war ja jetzt in meiner Heimatgemeinde in der JKB, wo witzigerweise ein Mädel an der Bar vorbeilief, als ich mich mit ein paar Leuten unterhalten habe, ein Bierchen trank und meinte, ey, ich kenne deine Stimme.
Echt?
Ich wurde das erste Mal an meiner Stimme erkannt. Ich stand da so ein bisschen unwürdig da geil. Und habe irgendwie, glaube ich, schon mein 2. Bier drin gehabt und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Damit rechnet man
das
ja nicht.
Das kennt man ja aus dem Cast.
Ja. Spacken. Also was ich sage heute ist, das ist ganz spannend, weil ich glaube, dass ja die JKB momentan auch so ein bisschen über neue Formen nachdenkt. Und ich denke sowieso immer über neue Formen nach. Und das ist irgendwie cool, weil offensichtlich macht die schon ziemlich das, wo meine Gedanken so hintendieren. Finde ich spannend. Da muss ich eigentlich mehr reinhören oder mal nachlesen, was die da so treibt. Die Nadja.
Mach's mal. Finde ich auf jeden Fall auch spannend. Meinung, wie was zu laufen hat.
Korrekt.
Wir haben heute einen wunderschönen Text vor uns. Den sollten wir nicht ganz vergessen.
Haltet euch fest, wenn ich die Räusper überwunden habe, kann es losgehen.
Ah, wird alles rausgeschnitten.
Echt? Schneidest du alle Räusper raus? Toll, dann musst du echt diesmal mehr schneiden, ne?
Wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit ihr spart beim Hören, dadurch, dass ich Simons Räusper nicht mehr rausschneide?
Das ist bitter.
Und Action.
Und er sprach zu ihnen, zündet man denn ein Licht an, um es unter einen Scheffel oder unter die Bank zu setzen und nicht, um es auf einen Leuchter zu setzen? Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll, und nichts ist geheim, das nicht an dem Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zumessen, und man wird euch noch dazugeben. Denn wer da hat, den wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird man auch noch das nehmen, was er hat.
This is the word of the Lord.
Na danke, Jesus. Was ist denn jetzt schon wieder?
Also, und er sprach zu ihnen. Zeitliche Einordnung könnte sein, dass das noch Teil seiner Predigt ist, ne, die wir ursprünglich hatten. Oder es ist Teil von dem, was er jetzt direkt an seine Jünger richtet. Das scheint mir irgendwie ein bisschen noch passender, weil das inhaltlich sehr stark anknüpft an seine Belehrung, die wir letzte Woche hatten.
Was auffällt, finde ich, ist ja, das ist ja eins von vielen Gleichnissen, die jetzt quasi in so einer Reihenfolge kommen. Mhm. Und für mich als Bibelstudent oder Theologiestudent war ja immer so ein bisschen dann die Frage, warum denn jetzt auf einmal so viele Gleichnisse und vorher und nach mehr nicht mehr? Hast du da irgendwann mal was Konkretes, Besonderes gehört, wo man jetzt denkt, oh, das muss jetzt sein?
Naja, also die wissenschaftliche Theologie würde jetzt ja immer sagen, hier sind Gleichnissammlungen. Das heißt, Markus hat den Stoff, den er hatte, ne, dann stellt man sich so in manchen Bildern so einen Zettelkasten vor, den er hatte mit lauter Jesus-Sprüchen. Den sortiert er jetzt und dann macht er halt mal ein paar Gleichnisse. Zack, bumm. Könnte auch sein, dass Jesus einfach besonders beim Predigen auf Gleichnisse Wert gelegt hat und viele benutzt hat, viele verschiedene. Könnte auch sein, drittens, dass Markus sich Gleichnisse besser merken konnte und die Leute, die ihm die Gleichnisse weitererzählt haben. Ne, weil ob Markus jetzt an der Stelle anwesend ist, wissen wir nicht. Aber das sind ja Sachen, die er rausgreift. Wir hatten es ja beim letzten Mal und vorletzten Mal festgestellt, das erste Gleichnis, das er bringt von dem Sämann, das ist ja ein Gleichnis von der vielen, ne? In seiner Predigt sprach er. Und jetzt kommen wieder Gleichnisse in seiner Erklärung an die Jünger. Und es muss nicht sein, dass das alles ist, was er gesagt hat. Aber es ist sicherlich das, was am eingängigsten ist.
Also nichts Genaues weiß man nicht.
Genau, Simon. Das ist doch toll, oder? Da kann man dann so ein bisschen reinspüren und mal gucken, wie man das für sich so sieht.
Gut, also du hast jetzt quasi dieselben Antworten gegeben, wie damals im Studium ich auch aus den Büchern lesen konnte. Also damals im Studium, es wird vorbei. Also du weißt schon, ne? Und ist jetzt alles wieder mal reine Spekulation. Ne? Ja,
Spekulatius.
Man weiß es aber nicht, aber ist auch nicht so wichtig. Es ist schön. Ne,
das Interessante ist doch, es gibt doch, jedes Gleichnis hat eine Kernaussage, eine Spitze, die man gut verstehen kann. Und so fasst man ja auch Texte zusammen, ne? Man bringt ja nicht immer den ganzen Text. Ja, manchmal fragt man sich auch, warum schreibt ein Typ so ein Buch mit 500 Seiten, wo du einfach die These in einen Satz schreiben kannst. Und bei den Gleichnissen von Jesus funktioniert es auf jeden Fall, dass man die Gleichnisse zitiert und tatsächlich Kernaussagen bekommt.
Das ist übrigens, wo man da gerade von spricht, da kann ich immer amerikanische Bücher empfehlen, wenn man ganz schnell ein Buch, ein amerikanisches, durchlesen möchte. Nächstes Mal kurz mal das Vorwort. Dann blättert man auf die vorletzte Seite, liest das Schlusswort und ist fertig, weil mehr Inhalt haben theologische Bücher aus den USA einfach nicht. Punkt. Also, wenn mir jetzt keiner glaubt, ich habe da schon sehr viele vorgelesen und ich kann das, ich habe das wirklich recherchiert für mich.
Ich stelle mal eine steile These auf. Also, ich stelle mal die These auf, bei deutschen Büchern ist es auch so, nur die sind im Vergleich zu den amerikanischen verschlüsselt. Ja, da sind die Informationen so weit gestreut, dass du sie nur, wenn du das ganze Buch durchliest, zusammentragen kannst.
Oh, das könnte auch sein. Aber dann breche ich mal trotzdem eine Lanze noch für deutsche Bücher, die sind auch kürzer. Also ein gutes theologisches Buch hat entweder ganz viele verschiedene Inhalte in einem Buch zusammen, so, dann sind die auch 400 Seiten lang, aber ich muss sagen, die besten, die gehen dann immer so 150 Seiten, die ich so lese, dann lesen, machen die ein Thema, dann sind die durch. Das kann man auch mal in 2-3 Stunden durchackern.
Naja, also ich finde ja, deutsche Literatur lebt vom Schachtelsatz und von langen, komplizierten Konstruktionen. Die Amis sparen sich ja schon immer die Einleitung, ja?
Außer, dass die Amis dann immer so drüber schreiben, ja, und ich danke dem, dass, weil er damals bei mir und deswegen und übrigens wollte ich
das
euch auch mal
auch
sagen.
Das auch in deutschen Arbeiten.
Echt? Oh, ist ja grausam, ey. Was ist denn für eine Kultur? Das interessiert mich ein Scheiß.
Gut, mich auch. Deswegen gucke ich mir lieber den Text jetzt an.
Also, ja, stimmt. Wir reden hier, als wären wir noch.
Du hast jetzt gesagt, wir haben hier ein Gleichnis. Eigentlich haben wir hier zwei, beziehungsweise zwei Bilder.
Ja.
Zwei Metaphern, ne? Also das erste ist, zündet man denn ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen? Simon, was ist ein Scheffel?
Ein Scheffel, das ist ganz toll. Ist im Wesentlichen so ein Getreidemess-Ding-Bumm-Dingsbums-Ding. Also du hast halt quasi Getreide, ja, und das in so einer Schüssel drin. Und ein Scheffel kann groß sein und kann ganz klein sein. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ja. Im Wesentlichen misst man damit. Also kurz auch mal groß und klein zu beschreiben. Klein, ja, sind so 17 Liter und groß sind so 400 Liter. Und da hast du dann also unterschiedliche Maßeinheiten. Und ein großer Scheffel, der wirklich groß ist, bei 400 Litern, hat halt große Füße. Und man könnte so eine, sagen wir mal, eine Öllampe, ja, die könnte man schon da drunter schieben. Und dann ist das Licht halt weg. Ja. Ich weiß nicht so richtig, warum man dieses Beispiel macht. Vielleicht ist ein Scheffel auch so ein Gegenstand, den wirklich auch jeder im Haus hat. Ja, viel leichter, glaube ich, ist es mit der Bank. Die hat halt wirklich jeder im Haus. Das ist quasi ja einer der Ablage- und Sitzgegenstände dort. Und dann ist halt Licht aus, ja, aber du machst es ja eben nicht so.
Ja, genau, also die meisten Häuser sind ja auch Einraumhäuser. Das heißt, wenn da eine Kerze drin ist, ist das Haus hell. Wenn keine drin ist, ist es dunkel.
Lukas, wir haben beide keine Physik studiert, aber damit haben wir jetzt beschrieben, was wir von so Physik verstehen.
An, aus. Ja, aber ich finde das witzig, ne? Bei der Luther 2017, die wir hier jetzt gerade nehmen, da wurde ja in der Revision sehr darüber diskutiert, ob man hier Scheffel schreiben soll oder ob man hier nicht tatsächlich sowas wie Maßeinheit oder sowas schreiben soll oder Maßbecher, Messbecher. Scheffel hat sich durchgesetzt, weil das alle so kennen, ne? Setzt man ein Licht unter den Scheffel, ja, als Sprichwort von Luther her. Aber es versteht heute kaum einer. Also ich habe mir jahrelang unter einem scheffelnden Hocker vorgestellt. Ich weiß auch nicht warum.
Okay. Ja, aber es ist halt dummerweise, wenn sie das geändert hätten, ich weiß nicht, dann hätten sie den Gegenstand geändert.
Und okay, zündet man ein Licht an, um es unter den Scheffel, die Bank zu setzen und nicht, um es auf den Leuchter zu setzen? Rhetorische Frage.
Du zündest halt es so an, dass der Raum ideal beleuchtet ist, schön rundrum Fläche.
Genau, also du stellst dein Öllicht ja irgendwie auf eine Anhöhe, auf einen Leuchter, so damit man es halt auch sehen kann, ja. Damit es, beziehungsweise damit es den Raum möglichst gut erleuchtet.
Also, wir haben einen Raum mit einem Licht darin.
Richtig. Und eine rhetorische Frage von Jesus. So, also, was soll man antworten? Natürlich nicht. Natürlich zündet man das Licht nicht an, um es dann zu verstecken. Es ist ja gerade dafür da zu leuchten, das ist die Bestimmung von dem Licht.
Korrekt.
So, und dann sagt Jesus, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll. Offenbart! Und es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Was meint er denn?
So, was meint er denn da? Also im Wesentlichen spricht er davon, du kannst halt nichts geheim halten, weil eines Tages wird es sowieso irgendwann rauskommen. Und das hat was Positives und es hat auch was Negatives, ja. Oder negativ in dem Sinne für die Person, die es halt geheim halten möchte. Du kannst halt das am Ende nicht zurückhalten, irgendwann kommt es raus.
Was ist denn es?
Eine blöde Tat, eine schlechte Sache, ja.
Wie kommst du darauf jetzt?
Ich muss da gerade dran denken, weil gestern hatte ich mit einem Kommilitone gequatscht. Ich war gestern tatsächlich, war ich in Essen. Völlig irre, jetzt bin ich schon wieder zurück in Berlin. Und da hat er mir erzählt von einem Pärchen, wo das Eheweib einen Seitensprung gemacht hat Und es kam raus, weil, ne, man verhält sich ja dann anders und so weiter. Und es kam halt irgendwann jedenfalls raus und das ist halt dann natürlich ein Riesendrama. Und ich glaube, es ist halt diese Scheiße, die du machst, ja, oder die Lügen, die du verbreitest, oder die Sachen, die du zurückhältst, um sie für dich zu behalten. Irgendwie, naja, dieses aus Eigennutz irgendwie, sagen wir mal, anderen zu schaden im Zweifel, das kommt irgendwann raus.
Darf ich dich mal ärgern?
Ja, bitte.
Wieso unterstellst du Jesus, dass er so abrupt das Thema wechselt? Hat er sich nichts merken können von dem, was er eigentlich sagen wollte? Oder hat Markus das so krass zusammengestottert?
Ja, du beziehst dich jetzt schon wieder aufs Gleichnis von davor, oder was?
Naja, ich denke mal, irgendein Zusammenhang muss doch da sein. Oder sind halt tatsächlich nur so holzschnittartige Ausschnitte hier, Jesus hat das gesagt, dann hat er noch das gesagt, dann hat er das gesagt.
Also wenn wir jetzt hier ein bisschen inhärent bleiben wollen, ist das jetzt wieder der richtige Begriff gewesen? Ich weiß es nicht. Wenn wir auf jeden Fall ein bisschen konstant bleiben wollen, dann können wir jetzt ja nicht sagen, dass das jetzt aber alles in meinem Kontext steht. Letztes Mal haben wir gesagt, dass das wahrscheinlich immer alles Ausschnitte sind. Ich gehe jetzt mal knüppelhart vom Ausschnitt raus.
Ja, aber pass mal auf, ich verstehe noch nicht, wie du jetzt die rhetorische Frage von Jesus mit dem Denn-Satz verbindest. Also zündet man denn ein Licht an, um es nicht auf den Leuchter zu setzen.
Also ich will
denn
auch
es eigentlich, ist nichts verborgen.
Ich will eigentlich auf das Positive eingehen. Aber ja, das Positive ist halt, alles Gute, was du machst, wird halt von Gott gesehen. Und wird halt auch, sagen wir mal, in irgendeiner Form zurückgezahlt. Gott sieht das und er wird dich dafür auch ehren, in der einen oder anderen Weise. Und das ist halt, wenn du das Licht bist für Gott oder von Gott. Und wenn du Gott kennenlernst und quasi damit Licht wirst und damit handelst, nach dem Sinne des Herrn, dann wird das gesehen werden.
Weißt du, was ich dir jetzt fieserweise unterstellen möchte?
Ja, bitte.
Ich glaube, deine Auslegung ist eigentlich gerade eine Auslegung von Matthäus 5, 16. Das ist die berühmte Stelle, wo es vorher um das Salz der Erde geht und dann um das Licht der Welt. Und Jesus sagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da ist es so, ne? Also das Licht ist dann das Licht des Glaubens, das Licht der guten Taten, das die Menschen dann sehen können und merken, krass, Gott ist ja wirklich da, ne? Weil das im Leben von anderen sichtbar wird. Und das ist auch richtig gut und wichtig. Ich sehe es aber hier in diesem Text überhaupt nicht.
Echt nicht?
Nein.
Sorry, aber da steht's doch nicht. Und nichts ist geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Also, was siehst denn du? Das Witzige ist ja, wir sind ja noch nicht mal fertig durch das Gleichnis durch.
Genau, warum betont Jesus dann, wer Ohren hat zu hören, der höre? Und wenn wir dann weiter springen und er sagt, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zu messen. Das sind ja alles so Sachen, die so ein bisschen auch drohen. Ja, das hat ja mit diesen guten Werken jetzt mal nicht ganz so viel zu tun. Pass mal auf, ich sag mal.
Ja doch, das hat es sehr wohl, aber gut.
Ich sag dir mal, wie ich das verstehe.
Na klar, hau rein.
Da muss ich den nicht länger ärgern hier. Also ich sehe das so. Wir hatten letztes Mal das von dem Gleichnis von dem Sämann, der austeilt, ne, und die Folge daraus war, Gott möchte, dass die Leute Frucht bringen, dass sie wachsen im Glauben, dass es gute Dinge gibt, die in ihrem Leben ausstrahlen. Das war das, was daraus folgt. So, und dann war die Frage, ist Jesus jetzt eigentlich der Meinung, dass die Leute zu Recht das nicht verstehen? Ja, da hat er diese Sache von der Verstockung da drin, ne? Also ich spreche mit denen da draußen nur in Gleichnissen, damit sie hören und doch nichts verstehen, ne? Und hören und doch nichts hören, sehen und doch nichts sehen. Und die Frage war, meint es ernst oder ist es Ironie? Oder Sarkasmus, ne? Wir haben uns für Sarkasmus entschieden. Gab es auch ein bisschen Kritik von einigen Leuten, weil sie fanden das ein bisschen schnell abgebügelt. Ist natürlich auch bequemer. Ja, einfach zu sagen, Jesus ist sarkastisch und versucht seinen Jüngern gerade den Kopf zurückzurechten.
Zurechtzurücken?
Den Kopf zurechtzurücken, genau. So, und wenn man das von dort aus weiterliest, dann passt diese rhetorische Frage für mich nämlich super. Also nach dem Motto, meint ihr denn ernsthaft, dass ich predige in Gleichnissen, damit die Leute es nicht verstehen? Wer wäre denn so doof, so einen Inhalt, wie ich ihn bringe, die gute Botschaft für alle Menschen, das Licht, das man anzündet, unter Unverständnis zu verbergen, unter den Scheffel zu stellen, unter die Bank, dort, wo es keiner sehen kann, wo es keiner verstehen kann. Dass das Sinn macht, sagt für mich auch der Vers 23, wer Ohren hat zu hören, der höre, er nimmt diese Forderung auf, die er vorher schon gebracht hat. Das hängt also eng zusammen, die Texte. Und dann sagt er, denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll. Also wenn schon mal etwas unklar ist für die Leute in den Gleichnissen, wenn schon mal etwas so ein bisschen dunkel unter dem Scheffel ist sozusagen, dann ist das aber nicht dafür da, damit es eben nicht herausgefunden wird, sondern damit es herausgefunden wird. Also ich glaube auch, die Gleichnisse haben diese Dynamik, dass Leute sie hören und herausfinden wollen, was sie bedeuten. Es geht mir auf jeden Fall so. Ich will das knacken, ich will es verstehen. Und es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Mit anderen Worten, alles, was ich sage, ist dafür da, damit die Leute die gute Nachricht hören können. Und nicht, damit ihr als tolle, exklusive Leute das super versteht, weil offensichtlich kriegt ihr das ja gar nicht selber hin.
Mein Gott, ey. Also ich muss ja, ja, doch, in diesem Kontext muss ich dir schon recht geben. Da hat mich sozusagen die Überschrift des Textes in eine Falle gelockt. Aber, aber, wenn du es dann weitermachst, also wenn du dann weitergehst und sagst, und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt und so weiter. Wie kriegst du dann das bitte noch zusammen mit dem, was du davor gesagt hast?
Ja, richtig gut. Ja, komm. Also seht zu, was ihr hört. Es ist ja schon mal schön. Seht zu, was ihr hört, ist so die Metaphern gemixt. Ja, macht die Augen auf, was in eure Ohren reingeht. Also achtet drauf, was ihr hört. Und er hat vorher gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit anderen Worten, das, was ich euch sage, da müsst ihr drauf hören. Ihr müsst aufpassen. Die Jünger haben vielleicht, haben wir damals überlegt, vor zwei Folgen, haben vielleicht am Rand gestanden und sich damit beschäftigt, wie die Menge in Zaum gehalten werden kann. Und haben vielleicht gar nicht so genau hingehört und gedacht, na ja, Jesus erklärt uns das ja eh nachher. Und jetzt sagt Jesus, ey, es kommt drauf an, ob ihr hier richtig hinhört. Und ich meine, mir geht's auch so, auch wenn ich spannende Sachen höre, ich lenke mich gerne ab. Gerade im Smartphone-Zeitalter neige ich dazu, um nochmal kurz bei Twitter zu gucken, wer uns gerade weiterempfohlen hat. Übrigens herzlichen Dank an die Familie Backhaus, die uns immer freundlich weiter twittert. Und dann habe ich aber schon wieder verpasst, was gerade eigentlich Interessantes und Wichtiges gerade vorgeht. Ob das jetzt irgendwie ein Vortrag ist, eine Predigt, eine Bibelarbeit oder eine Vorlesung. Es liegt mir einfach nahe, mich abzulenken. Und ich nehme an, dass es den Jüngern ähnlich ging, auch wenn sie noch keine Smartphones hatten. Gott segne sie. So, und dann sagt er, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zu messen. Also es kommt drauf an, was man hört, es kommt drauf an, wie genau man hinhört. Und ich würde sagen, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zumessen, bedeutet, so viel wie ihr selber auch hört und annehmt, das wird letztlich auch der Maßstab dafür sein, wie man euch, wie ich euch ansehen werde. Ja, also wenn ihr immer die ganze Zeit nicht hinhört und sagt, naja, Jesus wird uns das später schon erklären, dann kann euch das irgendwann auf die Füße fallen, denn ich bin ja da, damit ihr das hört. Aber ich mache jetzt erstmal Pause, damit du mal reagieren kannst, weil das geht ja noch ein ganzes Stück weiter.
Also das finde ich ja soweit nicht hässlich, was du da sagst, ja. Ne, die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren, das kann schon sein. Aber dann gibt es hier ein Gleichnis, das sich nur darum dreht, mal so zwischendurch quasi, wo Jesus quasi auf seine Schelte nochmal eine Schelte draufpackt. Ja. Also ja. Er scheltet ja schon vorher und dann scheltet er danach nochmal. Und irgendwie tue ich mich damit ein bisschen schwer, weil damit wird schon wieder so ein Jesus beschrieben, der sich auch überhaupt nicht beruhigen kann. Ja, ihr kriegt das alles nicht auf die Ketten, was ist denn mit euch los? Ja, ich sage euch hier die krassen Sachen, ich bin nicht der Herr und ihr seid irgendwie die 12, mit denen ich mal was später machen will, aber ihr kriegt es nicht hin. Natürlich, das kann natürlich total gut sein. Wenn ich mich jetzt aber in den zweiten Teil von den Versen da reingehe, wo er halt sagt, so, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch messen, ja, da geht es ja auch so ein bisschen um den Überfluss, den Gott eben an die Menschen heranträgt, ja. Denn, und das wird man euch noch dazugeben, und wer hat, der kriegt, und wer nichts hat, den nimmt man sogar noch das weg, was er hat, ja. Wo bitte, in welchem Kontext steht denn das mit dem ganzen Ding von vorher, wo er davon spricht, wie wir uns einfach verhalten sollen, ja, als Licht, ja. Du kannst natürlich sagen, ja, es geht hier weniger um dieses Licht und Jesus ist mehr das Licht und sagt euch Dinge und dann müsst ihr halt hören, und wenn ihr nicht hört, dann seid ihr voll im Arsch, aber natürlich kannst du das alles in Kontext bringen, aber mal jetzt nur innerhalb der Folge zu bleiben und mal nicht nach oben und unten auszubrechen und sich nur mal diese Sache zu nehmen, was die allermeisten Menschen tun, die Bibel lesen, die werden...
Ja, und das ist auch ein Fehler, ja.
Ja, vielleicht ist das ein Fehler, Lukas. Aber gehen wir mal bitte in die Praxisanwendung. Gehen wir mal in da hinein, ja, wo die Menschen funktionieren.
Also ich lese die Bibel immer so, aber lies sie mal so, wie du sie jetzt liest.
So wie ich sie lese.
Was ist das Ergebnis?
So wie ich sie lese, ist das Ergebnis, wenn du dich gesendet fühlst von Gott, ja, dann kannst dann gibt es und Däumchen drehen und überhaupt nichts mehr für Gott machen, weil du denkst, du hast irgendwie jetzt hast du Jesus erkannt, ja, du hast das Wort angenommen, du fühlst dich irgendwie befreit von deiner Sünde und jetzt fängst du an, irgendwie deine Familie zu gründen und dir einen Lenz zu machen in deinem Garten. So läuft das nicht, ja, sondern wenn du Gott triffst und kennenlernst, dann bedeutet das, dass du aktiv werden. Du wirst aktiv, du, nicht, dass du musst, weil irgendwie finde ich das Müssen an der Stelle immer schwierig. Aber du solltest dich berufen fühlen, von dem, der dich gerettet hat, andere auch zu retten in seinem Namen, so, mit ihm zusammen. Und dafür bist du halt Licht. Und alles, was du halt tust und lässt, sieht Gott. So. Da muss man sich jetzt nicht denken, oh Gott, ja, der Jesus, der schlägt mich jetzt für alles, was ich mache. Davon haben wir ja in den letzten 19 Folgen nicht gesprochen, sondern wir reden von einem großartigen Jesus, der eine richtig geile Sau ist. Und dann kriegst du auch.
Naja, aber Simon, das erklärt aber nicht, was das ist, was nicht verborgen ist, das nicht offenbar werden soll. Also, wer hat denn das jetzt verborgen, wenn du deine Taten da tust?
Wenn du sie nicht tust, nee, also immer das eine ist halt, du tust es nicht, du lässt es, du lehnst dich zurück, das wird gesehen und es wird auch gesehen, dass du etwas tust, egal wie klein es ist. Und wenn du halt der Klassiker, wo ja Gemeindeglieder immer sagen, wenn sie, weiß ich nicht, zum Reinigen von Klos abgesetzt werden, quasi, dann heißt es immer, ja, das ist jetzt nicht meine Begabung, ja, geschissen, ja. Deine Begabung
ist jetzt in dem Fall
ausgezeichnet, ich weiß. Darum geht's überhaupt nicht. Egal wie klein die Aufgabe ist, die du machst für Gott, der findet das immer richtig nice, ja. Und egal was es ist, es gibt keine falsche Aufgabe oder keine ungenügende Aufgabe. Es ist alles heftig.
Theologisch alles richtig und gut. Ich lese hier trotzdem nicht, weil er immer wieder vom Hören spricht. Er spricht gar nicht vom Handeln. Nirgendwo sagt er, zündet euer Licht an oder stellt euch nicht unter den Scheffel oder ihr wisst ja, dass alles ans Licht kommt, handelt entsprechend. Er spricht davon, hört hin und er sagt, seht zu, was ihr hört. Und in diesem Kontext sagt er, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zumessen. Also was heißt das? Das heißt, je nachdem, was ich erwarte, ja, oder was ich gehört habe, was ich denke, was passieren kann, was ich für möglich halte vielleicht. Ja? Je nachdem, wie sehr ich das für möglich halte, dass Menschen durch das Gleichnis zum Glauben kommen können und Jesus erkennen können und verstehen können, was Jesus sagen will, so werde ich auch zugemessen bekommen. Zumessen bedeutet ja in dem Fall, dass man dass jemand ein Maß nimmt, ne? Und mit demselben Maß, mit dem du andere beurteilst und auch das beurteilst, was die Leute verstehen können und den Glauben beurteilst, mit demselben Maß, mit derselben Menge, kriegst du etwas dazu. Ja, wenn ich nicht glaube, dass die Gleichnisse von Jesus Wunder bewirken können und dass das Wort Gottes Macht hat, Leute zu befreien aus Süchten und Ängsten und Nöten und Sünde und sie frei macht und ein neues Leben schenkt. Wenn ich nicht mal glaube, dass jemand aufgrund des Wortes Gottes Gott finden kann und getauft werden kann und denke, ich müsste das ersetzen durch tolle Aktionen oder irgendetwas anderes zum Beispiel oder einfach da vor mich hinlebe, wie auch immer, weil ich denke, die anderen, die checken es ja eh nicht und wir sind hier diese kleine Sekte, die in unserer kleinen Welt hier lebt und bis zur Endzeit überdauert und die anderen draußen sind eh verloren, ja, um nochmal ein anderes Beispiel zu nehmen, dann werde ich auch nicht mehr erleben. Ich werde nicht mehr sehen an Glauben als das, was ich für möglich gehalten habe. Und man wird euch noch dazugeben. Ja? Also das heißt, wenn ich das für möglich halte, wenn ich die Worte Jesu mit einem großen Maß messe, das dem angemessen ist, was er an Macht hat in seinen Worten und in seiner Predigt und in seinen Gleichnissen, wenn ich glaube, dass er nicht dafür da ist, um eine Geheimlehre zu bringen, die die Leute nicht checken sollen, sondern dass er da ist, damit alles checken können, ja, dann werde ich auch noch dazu bekommen. Dann werde ich nämlich erleben, wie diese Wunder passieren, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen von Jesus berührt und begeistert werden. Denn wer der hat, dem wird gegeben. Wer den Glauben hat, der wird vom Glauben überfließen. Der hat keinen Mangel. Aber wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Und das ist spannend, weil wenn man nichts hat, dann kann man ja jemandem nichts nehmen. Ja, wenn man nichts hat, dann kann man jemandem nichts nehmen. Und wer nicht hat, kann in dem Fall also nicht heißen, wer gar nichts hat, sondern wer meint, ach ja, mein Glaube ist ja so klein und ich kann das ja alles noch nicht so richtig und ich muss mich ein bisschen zurückhalten und naja, Gott wird schon alles machen und da bin ich ein bisschen näher an deiner Lesart wieder dran. Und wer dem Wort Gottes nicht zutraut, dem wird man auch noch das nehmen, was er hat. Und dann gehen Leute krachen und der Glaube verschwindet, ja, weil sie nie was möglich gehalten haben, was Gott tun kann. Und dann auch nie den Segen erleben, der daraus kommt, wenn man eben glaubt, dass Jesus alles offenbaren will und nichts verborgen redet, damit es keiner verstehen kann.
Also was du sozusagen tust, ist meine Herangehensweise und deine Herangehensweise gerade zu verbinden und zu sagen, einmal sagt halt Jesus, hey Leute, das ist keine, ne, ist halt kein Code, ja, wie bei den Illuminaten, wo nur die Würdigen dazukommen, sondern alle sollen dazukommen. Und gleichzeitig sagt er, und wie ihr das dann am Ende anwendet, das wird halt gesehen und es wird halt bewertet und es wird immer gut bewertet, wenn ihr es gut meint. Und wenn ihr gar nichts meint oder es negativ meint, dann kriegt ihr halt voll auf die Fresse. Und
ja, wobei ich glaube, es geht hier noch mehr um den Glauben, also was ich glaube und was ich für möglich halte und worauf ich vertraue, und noch weniger um die Ethik, was ich tun soll.
Hier genau, ja,
erstmal, also nur um die Einstellung, die dahinter liegt.
Genau, die Einstellung, das Herz dahinter, so. Wenn der Wille sozusagen aus Liebe kommt, dann ist das alles schon nice, so. Und dann kannst du auch gar nicht scheitern, denn so läuft es halt bei Gott. Ja, du kannst eigentlich bei ihm nicht scheitern, wenn du das nicht willst. Und das ist ja das Schöne daran. Okay, du hast jetzt, das verstehe ich besser, muss ich sagen, weil mir, als du nämlich vorhin anfingst und sagst, bis zur Stelle, wo wir jetzt gerade reden, bis zu Vers 22 gehst und sagst, ja, der Vers 22 gehört auch noch zu der Deutung des Gleichnisses von davor. Da hatte ich ein bisschen Probleme, aber jetzt macht es schon Sinn. Die Falle, dass man, das muss man vielleicht auch mal hinzufügen, man trippt bei der Bibellese immer so in die Falle, dass man die Trennungen hat, die Luther mal erstellt hat, weil er das
ja,
so
oder andere Autoren,
findet. Ja, und andere auch. Und
Redakteure.
Man denkt halt, die Überschriften sind da schon immer drin gewesen. Und es ist ganz wichtig, die Überschriften sind da nicht. In der richtigen, urmäßigen Griechen Bibel, Blödsinn, was sage ich da eigentlich, also in der griechischen Übersetzung oder griechischen Weise, gibt es diese Überschriften nicht, sondern das ist alles ein fließender Text und auch so das zu lesen ergibt schon mehr Sinn.
Genau, also das sind ja alles so Majuskeln, also Großbuchstaben, wie man sie auch an manchen Gebäuden noch kennt, ne, die aber ohne Abtrennung aneinander liegen, deswegen sind die Worte manchmal auch schwer zu unterscheiden, weil man musste ja Material sparen. Das heißt also, da gab's nicht mal Punkt und Komma, ja, da gab's gar nichts. Da gab's einfach nur Buchstaben nacheinander.
Und als kleiner Tipp, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, oh, das ist ja alles so anstrengend, ich sehe doch die Texte so, ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht und besonders wichtige Texte, die mich immer sehr beeindruckt haben, mal gepickt und Abschnitte vorher und nachher noch hinzugenommen und die Überschriften entfernt, das dann mit so 10 Texten gemacht und die dann mal so wild gemischt, ohne zu wissen, wo der Text, also welchen Text ich dann vor meinen Augen habe, damit ich mal eben nicht mehr diese Überschriften im Kopf habe. Und dann liest man den Text tatsächlich anders. Und der ist doch sehr informativ. Und ich glaube,
dass... das auch ein guter Trick ist.
Ja, da muss man sich selber ein bisschen überlisten. Ich glaube, das haut schon rein. Ich habe diesen Fehler heute gemacht. Ich gratuliere mir selbst. Warte, ich muss mir auf die Schulter klopfen.
Amazing, amazing.
Links und rechts. Aber danke, Lukas. Wir sind uns ja am Ende doch einig.
Ja, und ich glaube, Jesus wäscht hier seinen Jüngern zwar den Kopf, aber eigentlich ist es eine Predigt an jeden, der das hört, ja, wer an jeden, der Ohren hat, in dem Jesus sagt, weißt du was, ich bin nicht jemand, der nur vor 2000 Jahren zu ein paar Peoples geredet hat und das in einer komischen Art und Weise und wenn du das nicht verstehst, bist du halt selber schuld, sondern ich habe noch was vor mit dir und ich habe dir noch was zu sagen und du wirst es schon verstehen, keine Sorge. Ich bin auf dem Weg dahin.
Um vielleicht das nochmal, fällt mir noch so ein, quasi man könnte sagen, Jesus durchbricht hier gerade so diese dritte Wand. Weiß gar nicht, ob
jetzt die vierte
Wand. Ach, jetzt habe ich die dritte Wand.
Im Theater, genau.
Genau, die vierte Wand, weiß ich nicht, der Schauspieler oder was, der wendet sich jetzt ans Publikum. Wenn du das Publikum bist, dann guckt jetzt Jesus dich halt an und sagt, hier, hör dir das jetzt mal echt an, das ist kein Scheiß, ja, sondern ist jetzt echt wichtig. Ich meine, das ist jetzt immer wichtig und so, aber
das ist und den entspannten Jesus, den werden wir noch nächste Woche entdecken, würde ich sagen. Ich denke mal, das Gleichnis, was dann folgt, das Gleichnis vom Aufwachsen der Saat, wie man das so schön nennt, das wird, oder auch nicht schön nennt, das wird einen entspannten Jesus zeigen.
Genau. Darauf freue ich mich schon.
Das ist aber schön. Ja. So, jetzt kommt wieder der Markus mit dem, wie war das, mit dem stahlharten, mit dem eisernen Zeigefinger, der auf die Uhr zeigt und sagt, eigentlich höre ich schon gar nicht mehr zu.
Aber ich bin ja immer noch da, weil ich nicht anders kann. Markus ist ganz ausgezeichnet, so. Ist der treu.
Wir sind stolz, du hast dir ein gutes Werk erarbeitet, das für immer bleiben wird. Lass es leuchten. So, Also, einmal herzlichen Dank an dieser Stelle an euch alle, die uns so krass unterstützen. In letzter Zeit explodieren die Hörerzahlen im Vergleich zu dem, was wir am Anfang erlebt haben. Es ist ultra krass. Danke dafür, dass ihr euch auch beteiligt und mitdiskutiert. Das hilft uns sehr.
Auf jeden Fall. Ja, und bevor wir euch jetzt noch länger zuquasseln, würde ich sagen, bleibt bärtig.
Bleibt
bärtig.
Bleibt bärtig.
Bart. Übrigens, Lukas, dein Bart, ja, ist auch richtig schön geworden. Zeig dir nochmal bitte Licht von der Silhouette her. Der ein oder andere kennt vielleicht Warhammer Tabletop. Warhammer, Fantasy, Feuermagier eingeben, Lukas Bart. So, bis nächste Woche. Tschüss.